Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Viva Talks. Nochmal mit dir heute, Tessa. Schön, dass du nochmal dabei bist.
Ja, vielen Dank. Ich freue mich. Bin gespannt, worüber wir heute sprechen werden.
Thema soll sein HR-Abteilung in einem Unternehmen. Wieso brauche ich sie? Wie baue ich sie auf? Wie sollte ich vorgehen? Was ist wichtig? Und wenn ich das mit jemandem bespreche, dann natürlich mit dir. Von daher, magst du uns mal kurz deinen eigenen Weg erzählen? Wir haben jetzt in der ersten Folge nur kurz 900-Grad-Vorstellung erhalten, aber ich würde gerne mehr über dich erfahren. Erzähl doch mal.
Viva Talks, der Podcast für Unternehmertum, Steuern und Karriere.
Genau, ich habe 2015 meine Ausbildung als Steuerfachangestellte angefangen, habe dann, also tatsächlich im landwirtschaftlichen Bereich, weil ich auch so ein bisschen aus dem landwirtschaftlichen Bereich komme, und habe dann berufsbegleitend Steuerrecht danach studiert, bin während des Studiums dann zu 900 Grad gewechselt. Und ich glaube, Hauke, also einer unserer Geschäftsführer, mit dem ich auch das Vorstellungsgespräch hatte, hat noch so ein bisschen die Hoffnung gehabt, dass ich auch den Weg Richtung Steuerberaterin gehe. Ich habe aber gemerkt, dass ich da nie so zu 100% für gebrannt habe. Und mir hat der Mandantenkontakt immer super viel Spaß gemacht. Aber ich glaube, für diese Steuerberaterprüfung musst du 100% Bock auf das Thema haben. Und dann habe ich mein Studium im Steuerrecht beendet und habe dann die Möglichkeit bekommen, bei uns intern den HR-Bereich aufzubauen. Und ja, habe mir das ehrlicherweise am Anfang überhaupt nicht zugetraut. Also habe gesagt, ja, kann ich ja gar nicht. Also ich kann jetzt ein bisschen Buchführung und Steuererklärung, aber HR, wie? Und habe da aber ganz, ganz großartige Unterstützung von unserem Coach und Unternehmensberater von Noel bekommen, der mich dann da sehr intensiv begleitet hat und in dem Bereich nochmal ausgebildet hat. Und dann habe ich so ein bisschen Learning by Doing die Dinge in der Theorie von ihm gelernt und dann schon direkt angefangen, hier in der Praxis auch umzusetzen. Und das war herausfordernd, aber ich glaube, unterm Strich ist es uns ganz gut geglückt. Und ich bin auf jeden Fall mega happy und habe jetzt genau den Bereich gefunden, in dem ich zu 100% aufgehe und mein ganzes Herz reinlegen kann. Ja.
Das merkt man auch immer, wenn man mit dir darüber spricht. Wie war denn die Situation, als du begonnen hast? Also was war der Anlass für 900 Grad zu sagen, wir brauchen jetzt eine eigene HR-Abteilung?
Also wir waren da ungefähr 50 Mitarbeitende und uns war klar, dass wir in den nächsten Jahren auf jeden Fall nochmal deutlich wachsen wollen. Wir hatten angefangen, so ein bisschen die Teamleiterebene aufzubauen, aber das muss sich natürlich auch alles irgendwie miteinander entwickeln und vor allem war einfach unser Ziel, langfristig deutlich mehr Bewerbungen zu bekommen. Und uns war klar, wenn wir viele Bewerbungen bekommen, müssen die irgendwie auch bearbeitet werden. Also vor allem das Thema Recruiting und Aufbau der Unternehmenskultur waren da eigentlich so die beiden Fokusthemen, würde ich sagen.
Und wer hat das bearbeitet, bevor du das übernommen hast?
Boah, das war, also wir hatten da zum Glück schon Personio so als Personalverwaltungstool. Und dann hat es vorher eine Teamleiterin gemacht, die dann eben auch die Vorstellungsgespräche teilweise noch mit den Geschäftsführern zusammengeführt hat. Und als ich mich beworben habe, 2020, gab es noch so eine Art Assistenz der Geschäftsführung, die dann die Termine vereinbart hat. Und dann haben eben die Geschäftsführer selbst noch die Vorstellungsgespräche geführt. Waren aber natürlich auch komplett unterschiedlich. Also von Geschäftsführer zu Geschäftsführer waren die Gespräche ganz, ganz verschieden und es gab keinen einheitlichen Prozess, keinen einheitlichen Bewerbungsprozess, sondern es wurde natürlich auch viel nach einfach Sympathie und Stimmung entschieden, sag ich mal so. Mhm. Ja.
Und
noch
wie
nicht so professionell.
Das denke ich mir. Es ist ja doch immer ziemlich menschlich. Wenn man jemanden mag, stellt man den ein und wenn man ihn nicht leiden kann, ist es halt nicht so. Aber wie habt ihr konkret begonnen, jetzt die Abteilung aufzubauen? Also es hat wahrscheinlich stattgefunden mit der Ernennung deinerseits zu dieser neuen Funktion. Dann wurdest du geschult. Und wie wurde das dann auch kommuniziert oder welche konkreten Aufgaben hast du dann übernommen?
Also das war eigentlich ziemlich cool, weil ich von vornherein zu 100% dann im HR war. Und ich glaube, das würde ich auch wirklich allen empfehlen, die sagen, sie wollen eine HR-Abteilung aufbauen. macht es bitte nicht so, ah komm, du machst jetzt noch 50% Steuererklärung oder Jahresabschlüsse und 50% machst du ein bisschen HR mit. Weil ja, klar, am Anfang waren da jetzt noch nicht die mega vielen Aufgaben, aber das ging sehr schnell, dass ich da wirklich richtig viel zu tun hatte. Und es müssen natürlich auch so Prozesse aufgebaut werden, wenn man ein Personalverwaltungstool hat. Da muss man sich da auf jeden Fall erstmal reinarbeiten. Du musst dich super intensiv mit der Kultur, mit den Geschäftsführern und auch mit allen Mitarbeitenden auseinandersetzen. Und das kostet ganz viel Zeit. Und plus, du musst dich wirklich persönlich einfach nochmal stark weiterentwickeln und sehr, sehr intensiv mit dir selbst auseinandersetzen.
Wie hast du das gemacht durch den Noel? Hat der dir dabei geholfen?
Ja, der hat mir dabei unglaublich doll geholfen. Also der hat am Anfang, war da eigentlich eher wie so ein persönlicher Supporter, der immer hinter mir stand und mir dann gesagt hat, guck mal, jetzt machen wir mal das und das. Wie würdest du es machen? Also es war eher so ein Sparring, dass wir da, dass er mir immer mal Input gegeben hat, mir dann auch oft gesagt hat, so nein, also so machen wir es auf gar keinen Fall. Nette Idee, Tessa, aber auf keinen Fall. Wo ich dann irgendwann immer schon dachte, so jetzt habe ich wirklich, ich habe eine gute Idee und ich habe alles bedacht und bin zu ihm gegangen. Da meinte er so, nee, machen wir nicht so. Und das hat mir aber ultra doll geholfen, die Dinge einfach selber zu durchdenken und nicht einfach was vorgegeben zu bekommen und zu sagen, aus den und den Gründen machen wir es genau so, sondern selber sich in diese Themen reinzudenken. Und dann aber schon einen Sparringspartner zu haben, der auch sagt, hey, das machen wir jetzt nicht aus den und den Gründen, weil das sind die Risiken. Und dann konnte ich es viel besser nachvollziehen. Das hat für mich super funktioniert. Genau.
Wie hat denn das Team reagiert auf deinen Switch? Weil du hast ja durch diese Stabsstelle HR ja schon eine andere Funktion, warst vielleicht auch ein bisschen kontrollierend tätig, ein bisschen mehr angesiedelt auf der Geschäftsführungsseite, nicht mehr so Bestandteil des Teams. Wie war der Shift?
Also ich habe es jetzt gar nicht so krass wahrgenommen, weil ich das Gefühl hatte, dass ich sowohl vorher, ich hatte vorher die Teamleitung auch schon für unsere Auszubildenden übernommen und hatte eigentlich immer schon Lust, mich da zu engagieren, und war so einfach in der neuen Rolle nur noch viel mehr an den einzelnen Standorten präsent, konnte eigentlich eine viel engere Bindung und Beziehung auch so mit allen Mitarbeitenden aufbauen und habe natürlich vor allem auch die neuen Kolleginnen und Kollegen direkt im ersten Kontakt kennengelernt. Die haben mich ja direkt in der Rolle dann auch kennengelernt und mit den bestehenden Kolleginnen und Kollegen hatte ich jetzt nie so das Gefühl, oh, da hat sich eine krasse Distanz oder so entwickelt, weil man trotzdem nochmal über das ein oder andere schnackt, weil wir trotzdem alle zusammen irgendwie Sportevents machen und so weiter. Aber für mich hat sich das einfach verändert, dass ich, das hatte ich ja auch schon in der letzten Folge gesagt, dass ich so in diese Rolle reinkommen musste. Ja.
Okay. Und welche Aufgaben kann man sich denn konkret bei einer HR-Abteilung vorstellen? Weil ich weiß aus eigener Erfahrung, wir haben diesen Aufbau insofern auch die letzten 2-3 Jahre vollzogen und davor lagen die Aufgaben halt immer bei meinem Partnerkollegen. Und ich glaube, wenn man das schon immer selber macht, kann man sich gar nicht vorstellen, warum das gut ist, eine HR-Person zu haben, die das einfach besser kann.
Also wenn wir jetzt mal auf das Thema Recruiting gucken, weiß ich ja, wie es vorher gelaufen ist oder wie es auch in vielen anderen Kanzleien läuft. Die Partner haben ultra viel zu tun. Die Mandanten wollen stets und ständig was, haben natürlich auch eine gewisse Priorität. Die Mitarbeitenden haben auch ihre Themen, mit denen sie sich an die Partner wenden, wenn es eben noch keine HR-Abteilung gibt. Und dann kommen da Bewerbungen rein. Und dann denkt man sich, ach ja, die Person könnte vielleicht zu uns passen, so die müsste man mal einladen. So, dann vergeht ein Tag, 2 Tage, 3 Tage, dann im Best Case ruft man die dann irgendwann mal an oder schickt denen einfach eine Einladung. Dann hatte gar nicht so die Zeit, sich wirklich auf das Gespräch vorzubereiten. Dann wird das so ein mittelmäßiges Vorstellungsgespräch und im Ergebnis kannst du die Person halt für die Kanzlei nicht gewinnen. Oder vielleicht kannst du sie für die Kanzlei gewinnen, hast sie aber gar nicht so richtig getestet. Also weder fachlich noch passt sie wirklich zu unserer Kultur, passt sie zu uns als Unternehmen. Und das hat natürlich einen riesigen Mehrwert, wenn du jemanden im HR hast, die sich Zeit dafür nehmen kann, schnell auf Bewerbungen zu reagieren, auch schon mal so die ersten Fragen stellen kann, also ob es nun eine kurze fachliche Einordnung, was hast du bisher schon so gemacht. Ich finde es natürlich persönlich ultra wertvoll, wenn man auch ein bisschen was ja aus dem Steuerbereich versteht. Ich habe das Gefühl, dass es für mich oft ein Riesenvorteil ist, mit Bewerbenden am Anfang schon mal zu sprechen. Also hatte ich auch schon die Situation, dass sie dann so ein bisschen flapsig meinten, so, ja, verstehst du überhaupt, worüber du da redest? Dann denke ich mir so, ja, verstehe ich. Du kannst mich alles fragen. Ich weiß, mit welchem Lohnprogramm wir arbeiten. Ich weiß, was Soll- und Ist-Versteuerung ist. Frag mich einfach. Ist in Ordnung. Aber ich glaube, dass das ein Riesenvorteil ist. Und dass man einfach dann schnell in diesen persönlichen Kontakt kommen kann und diesen ganzen Recruiting-Prozess von dem ersten Telefonat, die Termine planen, dahin fahren. Wir haben ja nun auch 5 Standorte. Also du musst ja dann für die Vorstellungsgespräche irgendwie auch flexibel sein. Das heißt, so ein Vorstellungsgespräch kostet dich schnell mal 3-4 Stunden. Die Zeit haben unsere Partner einfach nicht. Und dann das Gespräch nochmal nachzuhalten, zu gucken, passt die Gehaltsvorstellung, passt es in unser Gehaltsgefüge, dann einen Vertrag zu erstellen, sich mit der Person nochmal zu treffen, dann zu überlegen, zu welchen Events können wir die vielleicht schon mal mit einladen. Also diese ganzen eigentlich Kleinigkeiten, was man dann ja so Pre-Boarding oder so nennt, aber im Kontakt mit dem Bewerber weiterhin zu bleiben, ich glaube, das ist ultra wertvoll und erzeugt auch schon eine ganz, ganz große Bindung, bevor man eben dann den ersten Arbeitstag hat. Und deswegen haben wir, glaube ich, durch einen guten Bewerbungsprozess auch wenig Fluktuation. Jetzt so in der Onboarding-Phase zum Beispiel hatten wir vorher auch viel.
Du hast jetzt in deiner Schilderung so viele Themen erwähnt, wofür man HR braucht. Also nee, es ist so, wenn es jetzt ein Unternehmer da draußen anhört, so Gehaltsgefüge, Stichwort. Du musst dir erst mal überlegen, habe ich ein Gehaltsgefüge? Welche Stellenprofile habe ich überhaupt? Das ist ja normalerweise gar nicht vorhanden. Man stellt irgendwie die Leute so nach Gusto ein und dann will der irgendein Gehalt haben und dann sagt man halt, ja, okay. Aber macht man sich da Gedanken darüber, ob das in ein Gehaltsgefüge passt? I doubt it. Also die meisten Unternehmer, die keine HR-Abteilung haben, die ich kenne, machen das nicht. Oder Arbeitsverträge. Ja. Wer erstellt das? Macht das der Rechtsanwalt? Wie halte ich das aktuell? Wie sorge ich dafür, dass irgendwie so spezielle Regelungen unternehmensinterner reinfließen? Wie mache ich Nachträge zu Anstellungsverträgen? Wie dokumentiere ich Gespräche? Das sind ja alles Themen, die laufen so mit. Aber die machst du halt 100% professioneller und halt auch bewusster, wie wenn das jetzt ein Partner nebenbei tun würde.
Ja, aber auch einfach, also, weil ich dann den Kopf dafür habe, ne? Ich muss mich nicht noch um Mandanten und so weiter und so fort kümmern, sondern ich kann da meinen Fokus drauf legen.
Aber da hört man ja auch schon raus, dass man jemanden braucht, der den Fokus drauf legen kann. Weil ich glaube jetzt nicht, dass jemand, der eine riesen E-Mail-Liste hat von Dingen, die er noch bearbeiten muss und 3 Rückrufe und noch 5 andere Themen, dran denkt, den Mitarbeiter irgendwie zu einem Sommerfest einzuladen, obwohl der da noch gar nicht gestartet hat, oder ihm irgendwie zur Prüfung alles Gute zu wünschen, obwohl er erst in einem halben Jahr anfängt. Das sind alles so softe Themen, die, glaube ich, aber bei den Leuten viel gut machen und die dazu führen, wie du sagst, dass die halt auch gut ankommen und dann halt auch lange bleiben. Und allein da, zusammenfassend, das wollte ich dich eh noch fragen, was kostet das natürlich? Aber ich vermute, dass sich die Kosten da schon amortisiert haben, wenn du dafür sorgst, dass die Leute nicht gehen. Weil so ein Onboarding oder so eine Einstellung, die dann schief geht, kostet unglaublich viel Geld. Ja, das rechnet sich so aber niemand aus.
Nee, das ist so. Also wenn dich Mitarbeitende dann in den ersten Monaten wieder verlassen und mal abgesehen von den ganzen härteren Kosten im Sinne von Einrichtung, Arbeitsplatz und so weiter, aber was man sich auch für Mühe macht für das Onboarding, für die Einarbeitung, was es am Ende wieder kostet, Mandate umzuverteilen und so weiter, Frust bei Mandanten, da ist man sehr, sehr schnell bei einem großen Betrag und das lohnt sich, glaube ich, da dann das Ganze ein bisschen professioneller aufzubauen. Und was ich auch glaube, ist gerade dieses Thema Gehalt, weil du das gerade auch nochmal so aufgegriffen hast. Ich glaube, dass es für Unternehmer oft auch sehr einfach emotional ist, wenn sie jetzt merkt, okay, in dem einen Team, da brechen uns gerade zwei Leute weg, so. Das ist mein Unternehmen. Ich muss am Ende des Monats, muss ich die Gehälter zahlen. Ich muss dafür sorgen, dass die Mandanten zufrieden sind und so weiter. Das ist ja was super Emotionales. Und wenn dann eine Bewerberin oder ein Bewerber um die Ecke kommt und der passt vom Profil perfekt dazu, will aber leider irgendwie 500 oder 1000 Euro zu viel Gehalt haben. Die Wahrscheinlichkeit, dass man als Unternehmer dann sagt, ja komm, aber unsere Not ist gerade so groß, wir geben dir das, du bist jetzt eher auch irgendwie, du bist auch super sympathisch gewesen und du hast mir das Blaue vom Himmel auch noch versprochen, toll, machen wir. Ehrlicherweise, auch bei uns in der Vergangenheit, ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Person dann eingestellt wird, relativ groß. Und wozu das aber am Ende im Team führt, das, darüber macht man sich in dem Moment nicht so richtig Gedanken. Und ich hatte jetzt auch vor ein paar Wochen die Situation, dass bei uns drei Leute in einem Team gleichzeitig oder relativ kurz nacheinander gegangen sind. Das ist erstmal eine richtig krasse Stresssituation. Trotzdem war für mich von vornherein klar, wenn wir eine neue Person einstellen, dann nur, wenn eben alle Themen passen. Also wenn sie ins Gehaltsgefüge des Teams passt und dann das auch so konsequent zu kommunizieren, vielleicht fällt es mir auch leichter, weil ich mich eben in dieser Rolle sehe, weil ich die anderen Teammitglieder schützen möchte, weil ich das Unternehmen schützen möchte, weil ich weiß, wir können jetzt auch nicht dann 1000 Euro mehr Gehalt einfach zahlen. Und es wird auch beide Seiten langfristig irgendwie nicht happy machen, weil dann natürlich auch die Erwartungshaltung steigt. Aber das aus der Rolle heraus zu kommunizieren, ist, glaube ich, viel leichter, als wenn das so dein eigenes ist.
Das stimmt, der Schmerz ist da nicht so groß und du erfüllst einfach deine Rolle sehr zweckmäßig. Ja. Und ich glaube, dass wir alle in der Vergangenheit schon Einstellungen getätigt haben, die wir so rückblickend nicht mehr tun würden und die uns wahrscheinlich schlussendlich viel mehr Geld gekostet haben, als wenn wir die Person nicht eingestellt hätten und ein paar Wochen, Monate länger auf die richtige Person gewartet hätten. Ja. Aber das, sich selber zu ermahnen, das Unternehmen das nicht zu tun, ist natürlich hart. Vor allem, wenn man niemanden hat wie dich oder unsere HR-Person, die einen da dann eben ermahnt, das nicht zu tun. Und dann, ich auch oft wahrnehme aus dem Team, die wissen ja dann auch, dass Leute, die neu kommen, mehr verdienen oder antizipieren das zumindest. Und wenn man sich halt eben an Gehaltsgefüge hält und das richtig verhandelt, passiert das halt auch nicht.
Ja.
Und es bekommen halt alle das, was sie für ihre Leistungen verdienen.
Das ist fair.
Und sehr spannend. Wie ist es denn jetzt so in deinem laufenden Arbeitsalltag? Wie viel Prozent würdest du sagen, nimmt so das Thema Admin ein? Wie viel beanspruchen dich die Führungskräfte? Wie viel beanspruchen dich die Mitarbeiter und die Geschäftsführung? Was tust du so, wenn du das jetzt mal so im Durchschnitt schilderst?
Also meine Rolle hat sich ja jetzt in diesem Jahr auch schon ein bisschen verändert, weil weil ich eine Kollegin habe, Rika, die mich jetzt im HR unterstützt, die jetzt auch ab August dann Vollzeit da ist. Sie hat jetzt vorher noch parallel ihren Master gemacht und die hat mir jetzt schon ganz, ganz viele administrative Themen abgenommen. So im Prozent, finde ich, ist das super schwer zu sagen, aber administrativ ist es schon ein wirklich großer, großer Aufwand. Also ich würde fast sagen an die 50%, wenn wir die ganzen Protokollierungen von Gesprächen, von Vorstellungsgesprächen, Änderungen, Anpassung von Arbeitsverträgen, Vorbereitung von unserer internen Lohnabrechnung und so weiter damit aufnehmen und eben auch die Mitarbeitergespräche, die Vor- und Nachbereitung mit den Teamleitern. Und die andere Hälfte, würde ich sagen, ist schon der direkte Austausch mit den Teamleitern und mit der Geschäftsführung eben vor allem so unsere wöchentlichen Meetings oder zwischendurch mal Abstimmungen und dann ganz, ganz viel natürlich die strategische Zusammenarbeit.
Machst du auch so Reporting von Kennzahlen fürs Unternehmen?
Also ich mache das vor allem für unsere Bewerberzahlen, mache das auch für alle transparent. Ich schreibe immer, eigentlich war es mal monatlich, in letzter Zeit war ich da ein bisschen nachlässig, aber ich schreibe immer ein Newsletter für alle Mitarbeitenden, wo ich dann, weil mir das einfach so ein Anliegen war, gewisse Themen transparenter zu machen, also alle irgendwie mitzunehmen. Wie gesagt, wir haben 5 Standorte, wir haben einige Leute, die auch zu 100% remote arbeiten, und damit alle auf dem gleichen Stand sind, schreibe ich das, was so passiert ist, was so ansteht, dann irgendwie immer so ein kleines Thema des Monats. Da werden auch mal unangenehmere Themen, also kritische Themen, einfach erläutert oder da so ein bisschen Transparenz gegeben. Und da teile ich auch immer unsere Bewerberzahlen, wie viele Vorstellungsgespräche haben wir geführt, also wie viele Leute haben wir eingestellt, wie vielen haben wir abgesagt. Und das ist ganz cool. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen, gerade wenn man mal in einem Team auch einen Engpass hat und sagt, oh, da fehlt uns jetzt gerade eine Person, nehme ich sehr gerne dann auch explizit das Team in so wöchentlichen Updates einfach mit und sage, hey Leute, wir haben jetzt diese Woche 4 Vorstellungsgespräche geführt, um zu zeigen, wir kümmern uns darum und wir sind da dran. Und für die Geschäftsführung werte ich dann auch regelmäßig Kennzahlen aus, ja.
Auch so Themen wie Krankheitsquote und sowas, schaut ihr sowas an?
Ja, gucken wir uns auch zwischendurch an, also Abwesenheiten. Natürlich immer, ja, also ja, man kann sich die Zahlen angucken, aber man muss es natürlich dann auch immer ein Stück weit interpretieren, ja, beziehungsweise da einfach auch die richtigen Schlüsse draus ziehen. Aber gerade wenn wir uns zum Beispiel auch die monatlichen Umsätze angucken, müssen wir natürlich mal schauen, wie sieht es eigentlich mit den Abwesenheiten aus? Hatten wir irgendwie einen hohen Krankenstand? Haben im August irgendwie 70% Urlaub gemacht oder so? Das sind ja auch einfach Dinge, die muss man dann vielleicht im nächsten Jahr bei der Urlaubsplanung ein bisschen verändern und berücksichtigen, wo ich dann mit den Teamleitern und auch mit der Geschäftsführung im Austausch bin. Aber gerade diese operativen Themen sind eigentlich eher zwischen mir und den Teamleitern.
Okay. Und wenn gibt's noch Momente, wo Leute deine Aufgaben übernehmen und wie gehst du damit um? Also, dass sie das so irgendwie meinen, selber entscheiden zu müssen oder durchführen zu müssen oder dich da nicht dazu zu nehmen?
Ja, passiert manchmal. Dann habe ich inzwischen gelernt, mich auch mal zurückzulehnen, zuzugucken und dann, wenn es schief geht, da zu sein und der Person, also gerade bei den Teamleitern passiert es eben manchmal, gar nicht aus böser Absicht, und dann aber mit denen gemeinsam, ja, das Ganze wieder rumzureißen. Ja.
Und wenn du jetzt an Unternehmer denkst, die jetzt Lust haben, aufgrund der Folge vielleicht eine HR-Abteilung aufzubauen. Ich habe gestern erst ein Gespräch mit jemandem geführt, der meinte dann so, er hat ja schon eine Personalabteilung und es stellte sich raus, dass das halt einfach nur irgendwie eine umfunktionierte Assistenz ist, die das so halt mitmacht und irgendwelche Dokumente macht. Was ist der Unterschied zwischen dieser Art von Personalbearbeitung und dieser strategischen Sache? Was kann ich mir davon erwarten?
Meinst du jetzt, was du dir von der strategischen Zusammenarbeit sozusagen erwarten kannst? Ja, also ich glaube, dass so ein bisschen Recruiting nebenbei mitmachen und Arbeitsverträge anpassen, das ist halt eine stark administrative Aufgabe. Auch das ist natürlich für die Geschäftsführung schon eine Entlastung, wenn das einfach jemand übernimmt. Aber wenn du wirklich sagst, ich möchte eine HR-Abteilung aufbauen, vor allem eben auch in einer Kanzlei oder in einem Unternehmen, dann macht es in meinen Augen ab einer gewissen Größe auch Sinn, dass man wirklich sagt, okay, du hast eine strategische Verantwortung, wir haben auch klare Erwartungshaltung an dich. Ich habe natürlich auch viele, viele Freiheiten da, aber am Ende muss es funktionieren und es muss einen Mehrwert fürs Unternehmen haben und das muss für alle spürbar sein. Und das ist meine Aufgabe, das eben hinzubekommen und natürlich am Anfang ein Stück weit Vertrauen von der Geschäftsführung zu kriegen. Aber das war von vornherein ganz klar meine Mission, dieses Vertrauen, was die mir entgegengebracht haben, sodass ich will denen zeigen, dass sich das gelohnt hat und ich will denen zeigen, dass es einen Mehrwert hat. Und am Anfang gab es auch den einen oder anderen Geschäftsführer, der das auch in Frage gestellt hat, kann man auch offen und ehrlich so sagen, der gesagt hat, oh, weiß ich nicht, ob wir das jetzt wirklich brauchen und ob Tessa da jetzt so die Richtige für ist, gab es. Und dann war es mein persönlicher Ansporn, eben nicht beleidigt zu sein, sondern das der Person zu beweisen und zu zeigen, es hat einen Mehrwert, ihr könnt euch ein Stück weit zurücklehnen und ihr könnt mir auch ganz klar sagen, was eure Visionen für die Kanzlei sind und ich werde mir dann Maßnahmen überlegen, wie wir das konkret dann auch mit dem Team gemeinsam umsetzen können.
Ich höre aber jetzt auch raus, das hatten wir in 1:1-Gesprächen auch schon oft, dass du Teil der Geschäftsleitung bist, insofern als dass die alles mit dir teilen. Und ja, ich glaube, dass das, zurückkommen zu dem Gespräch gestern, eben diese administrativen Bearbeiter, diese Nachträge zum Beispiel, auch nicht sind. Das ist, glaube ich, auch noch ein Unterschied. Wie setzt ihr das konkret um? Weil da haben ja schon viele Geschäftsführer auch die Hürde, das zu teilen, alles so transparent.
Voll. Und da musste ich mich natürlich am Anfang auch so ein bisschen anpassen. Also als ich in diese HR-Rolle gekommen bin, waren halt da 3 Herren in der Geschäftsführung. Und Noelle hat von Anfang an zu mir gesagt, du bist in diesen, in diesen Kreisen jetzt mit drin. Ich kann dir sagen, die sind alle sehr speziell. Und die werden sich nicht anpassen. Du musst dich denen anpassen. Ich muss da auch, ganz ehrlich, Lisa, mal über den einen oder anderen Spruch hinweghören. Weil die sonst nicht auf dieser Ebene mit mir auch ihre relevanten Dinge teilen. Wenn sie mich eben nicht akzeptieren, respektieren und mich so in ihrer Gruppe mit aufnehmen, dann ist es super schwierig, mit den Geschäftsführern gemeinsam an dem Unternehmen zu arbeiten. Und so ein bisschen diese Augenhöhe mit den Geschäftsführern, das war meine Aufgabe. Also die sind jetzt nicht zu mir runtergekommen, sondern ich musste mich positionieren. Und das hat einfach auch eine Zeit lang gedauert. Und mir da so ein bisschen auch den Platz in der Runde zu erarbeiten. Und das finde ich aber auch vollkommen legitim. Weil nur so kannst du dann wirklich, wenn du ein Teil von dem Ganzen bist, kannst du ja wirklich auch eng und vor allem mit einem hohen Vertrauen mit der Geschäftsführung zusammenarbeiten.
Das stimmt. Du kriegst jetzt da natürlich viele vertrauliche Informationen. Ich denke, die Mitarbeiter teilen auch viele vertrauliche Informationen mit dir. Wie gehst du mit diesem Konflikt um? Also will die Geschäftsführung wissen, was hat denn der und der gesagt? So typisch neugierig einfach und andersrum auch? Oder wie, das ist ja ein bisschen eine Sandwich-Rolle. Wie nimmst du die wahr?
Eigentlich auch inzwischen immer mit dem Blick auf die Rolle, also was tut dem Unternehmen gerade gut. Und wenn es Themen gibt, die Mitarbeiter ansprechen, wo ich denke, oh, das müsste ich der Geschäftsführung sagen, dann bespreche ich das vorher mit den Mitarbeitern. Aber ganz viele Dinge, Lisa, das kriegen die gar nicht mit. Das regle ich einfach. Also das nehme ich von den Mitarbeitern auf, ich finde dafür eine Lösung. Vielleicht informiere ich irgendwann die Geschäftsführung und sage, hey, da hatten wir übrigens ein Thema. Manchmal vergesse ich es ehrlicherweise auch. Und ich glaube, das ist auch was, wofür die einfach sehr dankbar sind, dass sie sich nicht mehr mit allen Problemen beschäftigen müssen. Und bei der Geschäftsführung genauso. Also die sind da jetzt nicht ultra neugierig und sagen, oh, was hat Mitarbeiter XY gesagt, sondern die sehen viel, viel mehr inzwischen einfach so das große Ganze. Und wenn das große Ganze läuft, sind sie happy. Und wenn es an irgendwelchen Stellen nicht funktioniert, merken sie, glaube ich, aber auch inzwischen in der Zusammenarbeit mit mir. Ich habe es auf dem Zettel. Ich habe da schon 2, 3, 4 Gedanken zu. Und ich habe es im Blick. Und sie brauchen sich keine Sorgen machen. So.
Sehr gut. Abschließend. Wenn jetzt jemand Lust hat, eine HR-Abteilung aufzubauen, wie sollte die Person vorgehen und vor allem, wie sollte die Person auch diese Person ausbilden? Also ich weiß ja, dass du selber HR-Businesspartner ausbildest. Vielleicht kannst du im Hinblick auf das nochmal ein bisschen berichten.
Ja, also ich glaube, dass es ultra wertvoll ist, erstmal im eigenen Team tatsächlich zu gucken, ob es da jemanden gibt, der oder die vielleicht Lust auf so eine Position hätte, in der man ein gewisses Potenzial sieht. Das ist manchmal schwierig, das im eigenen Unternehmen wirklich zu erkennen. Aber da kann auf jeden Fall ein Blick von außen sehr, sehr stark helfen, die richtige Person vielleicht auch aus der eigenen Kanzlei zu finden. Und dann finde ich es sehr wichtig, dass die Person dabei unterstützt wird. Weil es ist wirklich schwierig, wenn du einer Person diesen Titel gibst und sagst, du bist jetzt HR und schmeißt die so doll ins kalte Wasser, weil sie wird Probleme bekommen. Also sie wird von Mitarbeitenden vielleicht nicht in ihrer Rolle akzeptiert werden und so weiter. Und wenn sie da oder er da dann alleine ist, dann wird es schwierig, das irgendwann wieder zu drehen. Also dann verlierst du vielleicht relativ schnell auch schon das Vertrauen. Dann ist so, ja, hier, ja, HR haben wir jetzt, aber braucht kein Mensch. Und dass die Mitarbeitenden auch HR wirklich als Mehrwert empfinden und die Geschäftsführung, dafür brauchst du einen klaren Plan. Wo soll es eigentlich hingehen? Was machst du Step by Step? Du brauchst ein paar Quick Wins auf Mitarbeitendenseite und auf Geschäftsführungsseite. Genau, und da hilft es, glaube ich, unglaublich, erstmal mit anderen HR-Verantwortlichen im Austausch zu sein, so wie zum Beispiel bei uns in der HR-Business-Partner-Ausbildung sind jetzt 10 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus Unternehmen und Kanzleien. Und da behandeln wir dann einfach Step by Step die ganzen Themen, die dann in der Theorie behandelt werden und eben aber parallel auch in der Praxis umgesetzt werden und wo man dann ja sich auch so ein bisschen mit den anderen Unternehmen austauschen kann und sagen kann, hey, was hat bei euch gut funktioniert und was nicht. Und man lernt natürlich auch viel von den anderen Kanzleien, also von den Fehlern, von den Erfolgen, was ist gut gelaufen, ja, wo kann man sich noch verbessern. Und das finde ich ganz, ganz, ganz wichtig. Ich hatte ja damals, habe das eigentlich so 1:1 ein bisschen mit Noel gemacht und war da viel mit ihm im Austausch. Aber deswegen war es ja auch genau unser Gedanke. Eigentlich wollen wir so ein bisschen das theoretische Wissen, was Noel natürlich hat und so ein bisschen das, was ich jetzt aus der Praxis die letzten 3-4 Jahre gelernt habe, miteinander vereinen. Und ich glaube, das ist ganz cool.
Sehr gut. Und jetzt komme ich schon zur heutigen Schätzfrage, die aber wahrscheinlich ein bisschen anders beantwortet werden wird. Oder ich würde gerne eher deine Empfehlung abfragen. Ab welcher Unternehmensgröße, Mitarbeiterzahl würdest du empfehlen, für Personal eine eigene Person oder Abteilung zu schaffen?
Also bei uns waren wir ungefähr 50 Mitarbeitende. Und das finde ich eigentlich eine gute Größe. Wenn man jetzt sagt, okay, ich will für immer bei 50 Mitarbeitenden bleiben, dann weiß es nicht. Aber wenn man ungefähr bei 50 Mitarbeitenden ist und strategisch einfach wachsen möchte, ich weiß, dass es in mittelständischen Unternehmen oder auch in Konzernen schon ab viel weniger Mitarbeitenden eine HR-Abteilung gibt. Aber gerade für Kanzleien, weil man es natürlich auch, du nimmst eine Person komplett aus dem Operativen raus, die macht keinen Umsatz mehr und so weiter. Und das müssen die anderen natürlich mittragen. Und deswegen glaube ich, dass ab 50 das eine ganz gute Größe dafür ist.
Sehr gut. Vielen lieben Dank, Tessa. Auch danke diese Folge dir. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Ja, gleichfalls.
Bis nächste Woche Donnerstag.